Nachdem wir jetzt etwas geschaffelt haben, guten Morgen zum Morgensalon nach einer langen Pause oder zumindest für mich gefühlt langen Pause. Ich habe es schon vermisst, aber ich brauchte auch eine Pause. Das ist ja auch mal, also nicht nur vom Morgensalon, von vielen Themen. Schön, dass ihr da seid und ich freue mich heute den Startschuss wieder, eben nach fast einem halben Jahr, ohne ein bisschen Salonkultur am Morgen mit Inga zu machen. Mit Inga werden wir über ein Thema sprechen, was uns alle unter dem Stichwort Systemrelevanz in den letzten zwei Jahren in Medien rauf und runter gespielt wurde und mir auch mehr klar wurde durch den Wegfall von Kultur, von Kreativität, von überhaupt dem Zugang dazu, der Möglichkeit, das zu konsumieren. Ja, wie wertvoll das doch ist. Und die Frage der Nachgehen würde ich gerne mit dir und mit euch, wie viel braucht eine Gesellschaft an Kultur, an Kreativität, wie viel Raum sollten wir der geben und sollen es ja auch, aber wie viel tun wir es dann auch letztendlich? Und mit tun sind ja nicht nur der Einzelne gefragt, wie man sich dem widmet, sondern auch strukturell, Kapital, wie viel geht da rein, auch in Bildungsfragen. Genau, und Inga ist, und da muss ich jetzt kurz mal gucken, weil du so viel bist an Titeln, du leitest unter Carsten Broster in der Hamburger Behörde für Kultur und Medien das Referat Kunst, Literatur und Kreativwirtschaft. Also ein wirklich breiter Bereich. Und was Kreativwirtschaft, was da reinfällt, das können wir ja gleich nochmal aufmachen, weil das sehr viel mehr ist, als man denkt. Du bist ein Beiratsmitglied, aber auch im Kompetenzzentrum für Kunst und Kreativwirtschaft des Bundes. Das sind sicher auch nochmal andere Diskussionen als nur in einem Stadtstaat. Und du bist auch Initiatorin des Cross Innovation Hub, ein super interessantes Initiative, Programm, wo wir auch drüber sprechen werden, wo ihr eben versucht, Kreative, whatever that means, mit Nicht-Kreativen zusammenzubringen, um Lösungen zu finden, an die im Zweifel jemand, der sofort ergebnisorientiert rankommt, vielleicht gar nicht kommt, wenn er oder sie nicht abweicht. Also erstmal guten Morgen an euch, guten Morgen Inga, danke, dass du da bist. Ja. Meine erste und letzte Frage ist meistens ähnlich. Und meine erste Frage wäre, jetzt habe ich aufgezählt, was man über dich im Internet finden würde und die Titel und mich interessiert und euch vielleicht auch. Ja, wer ist der Mensch hinter den Titeln? Wie bist du wie hast du deine Leidenschaft vielleicht auch für diesen Bereich der Gesellschaft und bei dir selber auch entdeckt? Wie ist so dein Weg zu diesen Titeln gekommen und wer ist der Mensch dahinter?
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass ihr auch alle den Weg gefunden habt, so früh am Morgen. Es ist ein ganz tolles Format, ich finde. Ich kannte das vorher auch noch gar nicht. Insofern ganz begeistert. So ein Lebensweg kann ja sehr geradlinig verlaufen oder eben auch genau nicht. Und ich glaube, bei mir ist es eher gar nicht geradlinig. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich eines Tages in Hamburg in einer Verwaltung lande. Das war wirklich gar nicht der Plan. Und wenn man vielleicht zusammenfassen kann, was den Weg dann doch so geprägt hat, es war eigentlich immer ein Folgen der Neugier und der Neigung. Darauf lässt es sich vielleicht ganz gut runtersummieren. Ich bin Neigungen gefolgt, nämlich dem Interesse für Kultur tatsächlich. Und ich bin vor allem der Neugier gefolgt, immer an die Grenzen der jeweiligen Disziplin zu gucken. Also nicht zu gucken, okay, was passiert jetzt hier im Bereich Kultur, sondern wo hört das auf und wo fängt ein anderer Bereich an, der vielleicht mit Kultur gar nichts zu tun hat. Aber wie könnte man diese beiden Felder miteinander verbinden? Und das zieht sich quasi so ein bisschen wie ein roter Faden letztlich durch mein Leben. Also ich bin aufgewachsen in Belgien, hatte gar nicht so viel Anbindung an Deutschland, bis auf tatsächlich die familiäre Herkunft und hatte einen sehr leidenschaftlichen Kunstlehrer in der Schule dort in Brüssel, der mich nach England geschickt hat, erstmal in so eine Kunstachse. Das wollte ich ausprobieren, ich wollte auch einfach wieder ein neues Land kennenlernen und als ich dann dort war, habe ich auch nicht einfach nur bildende Kunst studiert, sondern Medienkunst, weil ich immer wissen wollte, okay, wie ist das jetzt mit Kultur und tatsächlich dann auch zum Beispiel neuen Medien, was passiert in diesem Zwischenfeld? Das war damals neu, das ist ja schon ewig her, also das ist ja wirklich...
Was waren damals die neuen Medien?
Nein, das waren auch schon digitale Medien, aber es war natürlich Video und Fotografie quasi als eine Erweiterung zu Malerei oder Skulptur. So, das kann man vielleicht so zusammenfassen. Und als ich dann aber auch dort war und so gemerkt habe, okay, ich bin keine Künstlerin, mich interessiert eigentlich viel mehr diese Verbindung zu den anderen Feldern, habe ich dann auch weitergemacht mit dem Bereich Kultur- und Medienmanagement, um genau an dieser Schnittstelle zu agieren und auch zu vermitteln. Und dann daraus folgten verschiedene Felder einfach, also Kunst und Wissenschaft, dann Kunst und Wirtschaft ganz, ganz massiv, also auch wirklich reinzugehen in so ein großes Unternehmen wie zum Beispiel Bertelsmann, die ja mit kreativen Inhalten arbeiten, und zu gucken, wie funktioniert eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen mit kreativen Inhalten, mit Content, und wie wird dann wiederum auch eine Unternehmenskultur gelebt in einem solchen großen Konglomerat, das mit so viel kreativen Inhalten zu tun hat.
Und wie macht es Bertelsmann?
Bertelsmann macht das eigentlich ganz gut. Also es gab damals tatsächlich so eine Art Querabteilung, die sich mit diesem ganzen kreativen Content beschäftigt haben und auch mit der Frage, wie kann man das eigentlich alles verbinden und verknüpfen. Am Ende ist es natürlich ein sehr, sehr kapitalistisch ausgerichtetes Unternehmen. Das darf man sich nicht, darf man sich nicht schönreden. Aber einfach zu verstehen, wie quasi so Wertschöpfungsprozesse passieren, wie Künstler aufgebaut werden, also ich war in der Musiksparte, wie Künstler aufgebaut werden, wie das an den Markt kommt, was da für globale Mechanismen arbeiten und ineinander greifen und wie auch intern in so einem Unternehmen gearbeitet wird. Das war hochspannend. Als sozusagen studierte Künstlerin keine Selbstverständlichkeit, dass man in solche Strukturen Einblick hat. Und was ich aber ganz schön fand, und das vielleicht kommen wir da auch nachher, ich hatte dann, dadurch, dass ich sehr eng mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden zusammengearbeitet habe für die Musiksparte, der hatte einen großen Sinn für tatsächlich humanistische Bildung und für überhaupt für philosophische Themen. Ja, und er hat dann auch, er war dann auch offen, dass quasi, dass wir über diese Dinge sprechen und nicht nur über diese Unternehmensstrukturen und über das Geld und und so weiter, sondern sich auch wirklich beeinflussen zu lassen von diesen anderen Einflüssen. Ja. Genau. Das war die Zeit. Und dann bin ich tatsächlich nach Berlin gegangen und habe dort angefangen im Einstein-Forum. Das ist ein öffentliches Forum für intellektuellen Austausch, komplett disziplinübergreifend, also sämtliche Wissenschaften unter einem Haus mit dem großen Anspruch, eben niedrigschwellig nach außen zu kommunizieren, auch ein bisschen in der Tradition von Einstein, der quasi ein Public Intellectual war und einfach wirklich die Gesellschaft in den Blick genommen hat. Und in dieser Zeit habe ich dann dort auch wieder die Themen in den Blick genommen, die unter Wissenschaft nicht so gängig waren, also die Ausstellungen in Bezug zu Kunst. Ich habe Konferenzen gemacht im Designbereich, also an dieser Schnittstelle von Design und Wissenschaft, um auch da zu verstehen, okay, wie gehen eigentlich diese Bereiche zusammen, was passiert auch in Forschung und Entwicklung, wie wird das wieder umgesetzt in eine kreative Praxis und was sind vielleicht die größeren Metathemen dahinter, die für eine Gesellschaft relevant sind, also auch für die Designszene zum Beispiel. Ja, genau. Und in der Zeit habe ich parallel tatsächlich aus reiner Neugier und einfach quasi Blick in die Welt so gesehen, wie sich das Arbeiten verändert. Also wie immer mehr Leute, das war jetzt so vor, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren, wie immer mehr Leute mit ihren Laptops in die Cafés gingen. Das ist jetzt total normal, aber das war halt damals nicht so. Und da waren in Berlin ja auch die ersten, da entstand das Beta-Haus zum Beispiel als erstes Beta-Haus überhaupt. Und diese ganzen Entwicklungen so zu beobachten, also wie verändert sich gerade so das Leben und Arbeiten, wie strukturieren sich Prozesse, wie stellen sich Leute auf, die zum Beispiel bestimmte Kompetenzen haben, aber nicht mehr fest angestellt sein wollen, sondern vielleicht ein hybrides Berufsprofil haben, also einerseits Grafiker sind, andererseits Tänzer, wieder andererseits Softwareentwickler und dann noch einen Nebenjob zu haben in irgendeinem sozusagen nicht kreativen Beruf. Wie kommen die eigentlich durchs Leben? Wie organisieren die sich meistens in Projekten? Und wo findet man diese Leute? Und diese Coworking Spaces, die damals entstanden sind, die haben natürlich zum Beispiel auch so Politik und Verwaltung für ein großes Fragezeichen gestellt, weil diese ganze neue Branche, die da entstand, nicht zu fassen war. Die waren alle super fluide und flexibel und dynamisch und haben überhaupt nicht reingepasst in die Industrielogik, mit der eine zum Beispiel öffentliche Verwaltung seit vielen Jahrzehnten agiert. Also alle Programme der Kulturförderung, der Wirtschaftsförderung waren zugeschnitten auf relativ langfristige, berechenbare Akteure oder Institutionen. Und das, was dann da entstand, ja global entstand, das war nicht so zu fassen. Und deshalb, und das ist dann auch irgendwie ein Interesse, also das war so eine lustige Fügung. Ich habe das wirklich nur aus Neugier beobachtet und habe angefangen, darüber zu schreiben. Mhm. Gar nicht wissenschaftlich, aber so, sondern eher so beobachtend.
Blog oder?
Nee, schon so in Artikeln so. Ja. Und irgendwann kam dann daraus auch so Anfragen, ob ich was moderieren kann bei genau diesen Fragestellungen. Und irgendwann kamen Fragen, ob ich eine Studie machen kann für die Verwaltung, also für verschiedene Bundesländer oder die Bundesebene. Und das hat sich so entwickelt. Und ich habe tatsächlich auch damals überlegt, ob ich mich selbstständig mache mit diesen Fragestellungen, habe das aber verworfen, weil ich auch dann doch irgendwie zu gerne in so einer festen Struktur einerseits bin und habe dann quasi ja auch so ein hybrides Profil letztlich mir erarbeitet. Das kennst du. Ja. Und dann kam irgendwann der Anruf aus Hamburg tatsächlich. Also in Hamburg wollte man das Thema Kreativwirtschaft größer spielen, auch in der Politik und Verwaltung spielen. Es wurden neue Stellen geschaffen und ich hatte mich da jetzt auch gar nicht beworben oder sowas im Vorfeld, aber durch diese Publikation und dieses sozusagen Sichtbarsein haben die irgendwann angefragt, ob ich mich mal vorstellen möchte. Und das war auch eine Fügung, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, in eine öffentliche Verwaltung zu gehen, weil ich natürlich mit dem Klischee, das so viele Leute haben, gegenüber der öffentlichen Verwaltung rumgelaufen bin und gedacht habe, um Gottes Willen, das ist der Tod, also das ist staubig und altbacken. Und letztendlich, das kann ich vielleicht an dieser Stelle jetzt schon mal vorwegnehmen, ich bin jetzt seit 12 Jahren dabei und ich finde es großartig. Also ich finde, es ist wirklich ein Gestaltungsfeld sondergleichen. Und es ist wahnsinnig relevant, weil man dort die Stellschrauben wirklich auch stellt, justiert und sich daraus so viel ergeben kann, wenn man es will. Also wenn man bereit ist, sozusagen auch mit einem vielleicht unternehmerischen Angang in so eine Struktur reinzugehen und nach den Personen zu gucken, die vielleicht offen sind, was Neues auszuprobieren. Weil natürlich ist eine Verwaltung oft noch geprägt von Menschen, die gucken, wie hat man das vorher gemacht und nicht abweichen wollen von diesem sozusagen bisherigen Weg. Aber das ist inzwischen auch nicht mehr so. Also es ist einfach, wenn ich bei uns durch die Gänge laufe, sind da lauter junge, super engagierte Frauen, meistens Frauen, die wahnsinnig viel internationale Erfahrungen mitbringen, in verschiedenen Bereichen unterwegs waren. Und das ist einfach großartig. Das war damals noch nicht so, als ich anfing.
Aha, damit hast du was zu tun.
Ja, wir haben eine Kollegin hier auch, Hanna Kallenburg, für den Bereich Theater und Tanz und inzwischen Kampnagel, genau. Cool. Aber genau, das ist auch eine Kollegin, der man jetzt vielleicht von außen auch nicht sofort zuschreiben würde, dass sie die klassische Verwaltungs-, Arbeiterin oder sonst wie ist. Und ich glaube, du kannst es unterschreiben, du bist auch schon so lange hier, also auch schon seit, genau, ich glaube, wir sind so fast zeitgleich waren wir dabei. Damals waren ganz andere Leute da unterwegs, also ältere, natürlich dogmatisch teilweise, sehr, vielleicht auch noch so ein bisschen nach diesem Intendanzmodell, also ich habe meine Haltung und davon wird nicht abgewichen und wer in meinen Zuständigkeitsbereich eingreift, dem bin ich nicht wohlgesonnen.
Das klassische Klischee.
Genau, dann kommt es zu Konflikten und das war auch alles damals ein bisschen so. Aber ja, ich habe dann viel gelernt über Psychologie in diesen ersten Jahren, auch als quasi Vorgesetzte, als sehr junge, verwaltungsfremde Vorgesetzte eines Teams, das aus überwiegend älteren, langjährigen Verwaltungsmitarbeitern bestand, die aus der Kultur kamen und mit Kreativwirtschaft überhaupt nichts zu tun hatten. Also die aus diesem hochkulturellen Bereich kamen und auch tatsächlich ein Problem hatten mit überhaupt das Thema Wirtschaft in den Mund zu nehmen. Und das war insofern inhaltlich und strukturell eine doppelte Herausforderung. Aber jetzt ist die Ernte. Also wenn man es dann sozusagen geschafft hat, irgendwie auch in diesem Rahmen seinen Gestaltungsspielraum zu erweitern und Vertrauen zu gewinnen, dann kann man wahnsinnig viel machen in dem Feld.
Ja, Wahnsinn. Und so wie ich dich also jetzt erlebe, aber auch schon kennengelernt habe, ist also das hört sich auch nach einem großen Kraftakt
an. Ja,
sehr persönlichen, genau. Also nicht nur intellektuellen, sondern auch diesen energetischen Kraftakt. Aber irgendwie scheint er dir, ich glaube, weil da eine hohe Grad von Selbstwirksamkeit vielleicht dabei war, nicht nur gelungen sein, sondern auch gut, also mit einer gewissen Leichtigkeit vielleicht oder
inzwischen
Freude.
Ja, inzwischen. Ich habe lange gehadert. Ne? Also ich habe auf den Strecken doch manchmal überlegt, ob ich das wirklich tun will, ob man sich das so antun will, weil es in anderen Feldern wo die Leute von vornherein konstruktiv und chancenorientiert denken und in so einer Hallo, hier, wer bist du? Toll, dass du da bist, bring deine Ideen ein. Also diese Haltung, die auch so in der Kreativszene eher vertreten ist, das ist halt, war halt dort nicht so der Fall. Und das auszuhalten über lange Strecken und zu gucken, dass man das Vertrauen gewinnt und auch zu gucken, also auch hinter die Fassade zu gucken, warum sind denn jetzt diese Widerstände da? Also was liegt da eigentlich dahinter? Das ist ja oft gar nichts Inhaltliches, sondern es sind persönliche Themen von einzelnen Personen, die da, die sich vielleicht nicht gesehen fühlen oder die sich irgendwie anders beweisen müssen. Und das so langsam aufzubohren, diese Grundlagen zu erarbeiten, dass man miteinander gut arbeiten kann, das ist schon, also das fand ich auch einen super, super lehrreichen Prozess. Und ich bin total froh, dass ich mir das, ich will jetzt nicht sagen angetan habe, aber ich habe echt was gelernt, auch in Sachen Führung, weil ich habe vorher auch Führung gemacht, aber mit anderen Leuten, also mit einem anderen Menschenschlag, und das war jetzt echt der Crashkurs in Führungskultur und unterschiedliche Stile. Also es gab Leute, die haben eingefordert, dass ich so einen ganz klassischen Führungsstil erfahre, dass ich sie kontrolliere, dass ich sie anweise, dass ich hart mit ihnen ins Gericht gehe, und ich dachte so, aber das will ich gar nicht, das will ich auch gar nicht, das ist überhaupt nicht meine Kultur. Und das dann so langsam aufzubröckeln und so zu gucken, okay, wer braucht was, wann, dann das dann zu verstehen und auch selber mich zu überwinden, bestimmte Dinge dann mal anders zu machen, das war schon wirklich ein großer Prozess und sehr schön und wichtig.
Boah, Chapeau, also auch die Geduld, die man da raushört, und diese Augenhöhe dann zuzulassen, auch diesen verschiedenen Andersartigkeiten, die da so da sind. Ich schlage da mal die Brücke zum Cross-Innovation Hub, weil das passt ja jetzt ganz gut auch da, und auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Kunst, Kreativität und Wirtschaft, und zwar hyperkapitalistischer Wirtschaft, die ich habe die auch wahrgenommen, ich habe mit Kreativagenturen viel gearbeitet, und dann sitzt man ja auch Menschen gegenüber, die sich, die in der Werbung arbeiten, aber sich natürlich eigentlich als Artists verstehen. Sie heißen ja dann auch noch Art Director oder so, und sind sie ja im Zweifel auch. Mein leiblicher Vater ist auch Künstler tatsächlich, also Maler und Gedichteschreiber früher, als er noch lebte. Und die sind ein anderer Schlag Mensch. Aber und dann bringst du die aber zusammen in so, und du musst das verkaufen und dein Ziel ist das, und im Cross-Innovation Hub, glaube ich, versuchst du genau diese Brücke zu schlagen zwischen total eben kreativen Menschen, die eben nicht sofort lösungsorientiert denken, sondern erstmal diesen Raum, dieses Kreative, die vielleicht auch langsamer aufmachen, mit jemand, der sehr schnell, sehr gute, maximale Double-Digit-Growth-Ergebnisse sehen will.
Genau.
Erzähl mal darüber.
Ja, also vielleicht ist, man muss ein bisschen noch vielleicht vorher anfangen. Also ich bin ja damals nach Hamburg gekommen, um Förderstrukturen für die Kreativwirtschaft aufzubauen. Und Kreativwirtschaft umfasst letztendlich, also quasi nach der Systematik, 11 Teilmärkte. Das geht tatsächlich vom Kunstmarkt über die darstellenden Künste, Architektur, Film, Fotografie, Rundfunk, Software, Games, Werbung, also wirklich ein riesiges Spektrum, Design und so weiter. Also Musikwirtschaft natürlich, letztlich immer der wirtschaftliche Teil der ganzen kreativen oder kulturellen Leistungen. Und damit hatten viele Akteure ja per se auch schon ein Problem, weil sich der bildende Künstler nicht dem Kunstmarkt so gerne zuordnet, wenngleich er natürlich davon auch abhängig ist und das ja auch Teil des Systems ist. Wir haben uns aber irgendwann gefragt, nach einer gewissen Weile, wir haben angefangen, wie fördert man die Kreativwirtschaft? Und irgendwann haben wir uns gefragt, wie kann man mit der Kreativwirtschaft andere Bereiche befördern. Und das war so ein bisschen der Brückenschlag zu diesem Cross-Innovation Hub. Also da fing es eigentlich an, dass diese strategische Öffnung, also zu sagen, wir gehen jetzt mal raus aus diesem kulturell-kreativen Feld, wo wir die Strukturen jetzt kennen, wo wir auch gute Instrumente entwickelt haben, zusammen mit die Hamburg Kreativgesellschaft, vielleicht ist das einigen von euch ein Begriff, das ist die städtische Dienstleistungseinrichtung, die es eben auch seit 12 Jahren gibt. Also das ist sozusagen meine Einrichtung, die ich begleite aus der Verwaltung heraus. Da hat man den Kreativen ganz viel an die Hand gegeben, an unternehmerischem Know-how, an Finanzierungsmöglichkeiten, an auch Räumen und Flächen, um günstig arbeiten, also günstige Räume zu haben, um überhaupt die Arbeit machen zu können. Und dann sind wir eben quasi im nächsten Schritt übergegangen und haben geguckt, okay, was gibt es denn für gesellschaftsrelevante Herausforderungen oder vor welchen Herausforderungen steht denn zum Beispiel die klassische Wirtschaft, also zum Beispiel im Bereich Gesundheit, was sind da die Fragestellungen und wie könnte man Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich zusammenbringen mit Leuten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, um gemeinsam genau an diesen Fragestellungen zu arbeiten. Wie muss so ein Format aussehen? Wie muss so ein Prozess gestaltet sein, damit das überhaupt funktioniert? Weil man ja eben auch noch gar nicht weiß, was am Ende rauskommen soll. Es ist, gibt ja kein Agenturbriefing, wie man das sonst kennt, wenn man vielleicht kreativ beauftragt, dass man sagt, ich will das und das haben und hier ist das Briefing sozusagen.
Aber wenn es den Zweck nicht gibt, warum?
Es gibt die Herausforderung.
Es gibt die Herausforderung.
Es gibt die Frage. Also es gibt zum Beispiel die Frage Digitalisierung. Davor steht ja jedes Unternehmen. Oder es gibt dann diese diffuse Ahnung, dass man irgendwie, dass man innovieren muss, aber man weiß eigentlich nicht genau, in welche Richtung und wie konkret. Und dann zu gucken, okay, was passiert eigentlich an dieser Schnittstelle von klassischer Wirtschaft und Kreativwirtschaft ohnehin schon? Da gibt es ja ganz tolle Beispiele. Und ich glaube, das leben wir ja alle im Alltag. Also wir sind ja umringt von Kultur und Kreativwirtschaft. Wenn wir morgens aufstehen, uns anziehen, also das ist ja auch schon ein Teil, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, wenn wir irgendwie in einem gestalteten Fahrzeug oder auf einem Fahrrad zur Arbeit fahren, dabei Radio hören und so weiter, oder einfach Musik. Es ist ja alles schon immer da im Alltag, aber ich habe damals so ein bisschen meinen Aha-Moment erlebt, als ich so gesehen habe, wie so ein junges Unternehmen sich mit der Frage beschäftigt hat, wie kann man zum Beispiel Patienten, die an Tinnitus leiden, wie kann man die auf eine freudvolle Art von diesem Tinnitus befreien. Und die haben halt eine Software entwickelt, mit der man seine Lieblingsmusik, die man sowieso auf dem Telefon hat oder sonst wo, mit einer bestimmten Frequenz ausstattet oder quasi einem Filter, der genau auf den eigenen Tinnitus zugeschnitten ist, sodass du beim Hören der Musik diesen Heileffekt hast. Und dieses junge Unternehmen, das natürlich auch zusammengesetzt war aus quasi Kreativen und Nicht-Kreativen, die waren so ein bisschen mein Paradebeispiel für die Tatsache, dass es alles gehen kann. Die haben dann auch irre viel Förderpreise abgeräumt. Also die sind so ein bisschen durch die Klaviatur der Förderpreise erstmal auf vier städtischer Ebene, dann Bundesebene und schließlich sind die irgendwann in Austin gelandet beim South by Southwest Festival und haben da den Preis abgeräumt. Das sind so tolle Erfolgsbeispiele. Inzwischen es ist gang und gäbe bei allen Krankenkassen. Also das ist eine Leistung, die kannst du über die Krankenkassen beziehen, aber es war ein so irre langer Weg, weil natürlich das nicht so normal ist als eine Heilungsform. Mhm. Und genau, und ausgehend von solchen Produkten oder Services oder wie auch immer man sie nennen will, haben wir eben diesen Cross-Innovation Hub letztlich gestaltet. EU-Mittel dafür akquirieren können. Das war auch ein sehr, sehr langer Prozess. Auch versucht, viele lokale Akteure überhaupt erst zu überzeugen, sich darauf einzulassen, weil bei EU-Mitteln alle immer erstmal schreien, aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands, der auch wirklich hoch ist. Aber irgendwie war dann doch das Zutrauen da, dass man sagt, okay, wir versuchen das jetzt und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Und das ist jetzt, genau, seit 2016 läuft das, dieser Cross-Innovation Hub. Und es sind so irre viele Prozesse jetzt passiert, so viele Formate, so viele Firmen, die da mitmachen aus allen Bereichen, also aus dem Logistikbereich, Mobilität, Luftfahrt, eben Gesundheit, Klima, sämtliche, also wir haben immer sozusagen so Überthemen, große Themen oder Smart City Solutions oder andere Felder. Und da kommen sie dann alle, beziehungsweise werden auch, am Anfang wurden sie akquiriert, inzwischen kommen sie von selber, weil sich das natürlich dann auch rumgesprochen hat. Und das, man muss vielleicht sagen, das Verhältnis zwischen klassischer Wirtschaft und Kreativen ist ein Verhältnis auf Augenhöhe. Es ist kein Auftragsverhältnis von Auftraggeber, Auftragnehmer, sondern es kommen zwei Perspektiven zueinander und wir begleiten den Prozess mit sehr gut ausgebildeten Facilitatoren, die wirklich wissen, wie man entweder an einem Tag oder über drei Monate diese sehr unterschiedlich denkenden Personen zusammenbringt, in einen Arbeitsprozess bringt und dann Prototypen erschafft, die man auch an den Markt bringen kann oder die man dann anders weiterentwickeln kann. Und das ist
viel Beispiel.
Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Ich war jetzt gerade im Bereich Gesundheit da. Sind auch noch andere Felder, da wurde eine App entwickelt, um Kinder mit Hilfe eines sozusagen Avatars zu mehr Bewegung zu animieren, also solche Dinge. Mhm. Ein Fahrradgriff wurde entwickelt, der quasi für mehr Sicherheit im Verkehr sorgt, weil er durch Vernetzung mit GPS-Daten die Fahrradfahrer vor sehr gefährlichen Kreuzungen warnt. Also dort, wo schon viele Unfälle passiert sind, das wird sozusagen alles eingespeist und du bist beim Fahrradfahren, wirst du quasi aufmerksam gemacht, dass das hier tatsächlich, ja, blinde, also tote Winkelunfälle passiert sind schon in der Vergangenheit und so weiter. Mhm. Jetzt gab es auch neulich und das ist dann mit der öffentlichen Verwaltung, also gar nicht mehr mit der klassischen Wirtschaft, zu den Wochenmärkten der Zukunft, also zur Frage, wie kann man eigentlich Wochenmärkte anders, zeitgemäßer gestalten, attraktiver gestalten.
Genau, und? Oder? Was sind da für Ideen?
Ja, ich weiß gar nicht, das Endergebnis kenne ich noch gar nicht. Da musst du mal mit Jessica Louis sprechen. Tatsächlich. Ja, die war nämlich eine von den Kreativen, die wir da in diesem Prozess mit reingeholt haben. Also da geht es um Fragen natürlich der Bewerbung, aber auch der Ausrichtung von Ständen oder überhaupt sozusagen des Gesamtkonzepts, auch der Marke und so weiter. Also das sind so. Genau, das sind so unterschiedliche Felder. Aber wer sich mal so reinlesen will, diese ganzen Cases, das gibt es alles ganz gut aufbereitet auf der Website des Cross Innovation Hubs. Da kann man wirklich durch alle Felder einmal gucken, auch im Klimabereich, Mobilität, Smart City und so weiter. Das finde ich immer ganz anschaulich.
Gibt es das auch in anderen? Also ist das, dieses Cross Innovation Hub nur in Hamburg? Oder das ist ja schon wirklich sehr beeindruckend, diese Brücke zu schlagen, wo vermeintlich normal nie Brücken sind.
Und es gibt es, glaube ich, also es gibt natürlich immer wieder Ansätze, sowas zu machen, aber Hamburg war tatsächlich so ein bisschen die Blaupause jetzt letztlich. Also auch, wir sind jetzt inzwischen die am größten gewachsene Einrichtung und auch auf internationaler Ebene ganz, also sehr sozusagen, es wird genau raufgeschaut, weil die Erfahrungen natürlich wichtig sind
Beim Stichwort Wochenmarkt genannt, fällt mir natürlich auch ein, nicht nur weil sie schön sind, sondern weil es was auch mit Innenstadtbelebung zu tun hat. Wie geht ihr denn als Kunst- und Kreativwirtschaft und auch als Behörde? Und das fragen wir.
Hanna ist auch da. Gut.
Mit dem Thema Leerstand um. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber das tut ja einem, also in einer großen Stadt wie Hamburg geht es ja, aber selbst hier sieht man dann irgendwie die früheren Karstadts und sowas, wie sie tot vor sich hin vegetieren. Aber in Kleinstädten bricht es mir auch total das Herz. Jetzt bist du natürlich für Hamburg zuständig, aber trotzdem, diese Frage treibt, glaube ich, ganz, ganz viele Städte um und hat ja auch was. Und ich war vor kurzem in, ich meine, dem alten Karstadt da auf der Mönckebergstraße in den Ferien und da ist eine, wie heißt der, Artstadt. Da ist also Art drinnen und wird ausgestellt. Das ist wahrscheinlich eine Wanderausstellung, das stelle ich mir so vor. Sehr gut. Also, wie geht ihr damit um? Und das scheint eine tolle Lücke zu sein für Kunst und Kultur, aber wie nachhaltig geht man damit um? Weil das kostet ja auch Wahnsinnsmieten wahrscheinlich auf Dauer.
Genau, also jetzt ganz konkret bei dem Karstadt-Gebäude ist es so, dass das ist tatsächlich ein positiver Nebeneffekt von Corona. Wir haben bereits seit es die Hamburg Kreativgesellschaft gibt, auch immer schon den Auftrag gehabt, Flächen zu finden für Künstler und Kreative, die erschwinglich sind. Also sprich, wir sind relativ frühzeitig auch in so Planungsprozesse reingegangen und haben quasi Quadratmeter rausgehandelt aus der Speicherstadt. Also zu sagen, wir brauchen 10.000 Quadratmeter für Künstler und Kreative und das muss einfach gesichert sein, zu guten Mietpreisen, also zu bezahlbaren Mietpreisen.
Aber wer verhandelt da? Weil das interessiert ja einen Investor im Zweifel
nicht. Nee, das verhandelt die Stadt. Also das macht die Kulturbehörde zusammen mit zum Beispiel der Stadtentwicklungsbehörde oder der Wirtschaftsbehörde, je nachdem, wer gerade zuständig ist, und mit der Finanzbehörde, die natürlich diese ganzen öffentlichen Liegenschaften in ihrer Verwaltung hat.
Ja, super. Also es geht. Subventionierte Raum kann man
einen langen Atem, aber es geht. Und in dem Fall von Karstadt ist es so, dass wir durch die Corona-Pandemie ja wahnsinnig viel Gelder mobilisieren konnten für die Kultur- und Kreativwirtschaft.
Wenn man einen einzelnen Kreativen fragt?
Ja, aber da ist echt viel passiert. Ja. Also auch auf Bundesebene, aber eben auch auf Landesebene. Mhm. Und wir haben das Karstadt-Gebäude angemietet sozusagen oder zur Verfügung gestellt bekommen von den Privat, das sind ja private Eigentümer, ne? Signa. Also das ist ein privater Investor. Dem bezahlen wir sozusagen die Nebenkosten, weil der Leerstand kostet auch. Also Leerstand kostet immer. Man muss trotzdem ja Security haben, man braucht eine gewisse Form von Beheizung, man muss die Leitung durchspülen und so weiter. Und die Finanzbehörde hat ein ein Budget von 9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um in diesem Jahr, also in 2022, quasi einen Fonds Freifläche zu gründen, wo wir alle leerstehenden Einzelhandelsräume, die wollen, also das ist ja immer eine Frage von beidseitigem Wollen, anmieten können und zu einem Preis von 1,50 Euro, glaube ich, den Quadratmeter vermieten an Kultur, an Künstler und Kreative. Und 1,50 Euro pro Quadratmeter ist natürlich nichts im Vergleich zu den üblichen Gewerbemieten, die man vielleicht am Neuen Wall oder sonst wo oder in der Möckebergstraße zahlen würde. Und die Kreativgesellschaft die organisiert diesen Prozess, die macht die gesamte Beratung, die nimmt sozusagen die Bewerbungen entgegen, die macht auch das Tetris-Spiel letztlich, wer passt zu wem, also so ein Karstadt-Gebäude mit 5, 6 Etagen, ist dann ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Akteuren gefüllt. Und Artstadt ist zum Beispiel ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Künstlern und Art-Aufräumen, also subkulturellen Kunsträumen. Aber aktuell ist auch das internationale Sommerfestival von Kampnagel da drin. Ein Prototyping-Lab ist da drin. Jetzt kommt noch Günther Westphal mit seinem Werkraum. Also da geht es dann um die Förderung von obdachlosen jungen Erwachsenen mit Hilfe von Kunst und Kultur. Also das ist sozusagen extrem vielfältig und wird genau gematcht. Und die Akteure untereinander befruchten sich natürlich auch, weil sie sich vielleicht sonst so nicht begegnet wären. Und als Besucher kann man dann natürlich auch immer reinlaufen und sich das alles anschauen.
Ja. Und also jetzt ist Karstadt anscheinend ja ein positives Beispiel, wo stößt ihr denn vielleicht auf eure Grenzen? Weil ein Euro, also ich verstehe, es ist ein, braucht gute Verhandlungen, um mit Investoren oder Privatmenschen, die Räume vermieten, zu verhandeln und sagen, wir gehen auf 1,50 Euro runter und sind nicht bei 15.000.
Ja, die Stadt erstattet ja dem Investor sozusagen dann das Delta, ne, so ein bisschen. Also das ist
Gesamte?
Nicht das Gesamte.
Ja, genau.
Also sie müssen schon sich bereit erklären, das quasi für Umme abzugeben, aber die Nebenkosten müssen sie natürlich reinspielen. Also es darf sie nicht mehr kosten, das zwischennutzen zu lassen.
Genau, das macht ja auch total Sinn. Ja, und wie geht ihr, also wo klappt es vielleicht nicht so gut?
Also
wenn ich durch Kleinstädte gehe, wir sind jetzt in Hamburg, aber und manche steht ja einfach auch leer und das bricht einem einfach nur das Herz. Und denkt so, was macht man damit? Und ist auch Kultur- und Kreativwirtschaft immer das Richtige? Ich frage mich auch, ne? Sport, all das, was den Körper auch in Bewegung bringt, wenn man sich anschaut, wie man sich als Gesellschaft in Obesity-Zahlen entwickelt und so. Das würde ja auch gut tun, gerade für die jungen Leute, die so eingesperrt waren und so. Also da ist Kreativität immer das Richtige.
Sport ist ja auch Kreativität, denke ich. Ja, wir haben in der Vergangenheit, also auch vor Corona, auch sehr negative Erfahrungen teilweise gemacht mit Räumen. Das war jetzt nicht das, was über unser Programm lief. Deshalb haben wir jetzt ja auch einen städtischen Akteur immer dazwischen geschaltet. Aber in der Vergangenheit sind ja auch leerstehende Räume an Künstler oder Kreative gegeben worden. Mhm. Auch in dem Vertrauen, dass das so funktioniert, wie man es vereinbart hat. Und dieses Vertrauen wurde dann gebrochen oder Verträge wurden nicht eingehalten. Die Leute sind da nicht rausgegangen. Und das ist natürlich für die gesamte Szene letztlich ein großer Negativfaktor, weil sich kein Eigentümer mehr bereit erklären würde, nochmal seine Fläche zur Verfügung zu stellen. Und das muss man auch immer mitdenken. Also auch bei all dem ganzen Recht auf Stadt und wir besetzen jetzt das Haus und fordern unser Recht ein, muss man immer über die Konsequenzen nachdenken, was macht das eigentlich mit Folgeverhandlungen und mit anderen Künstlern und Kreativen, die vielleicht irgendwo in eine leerstehende Fläche rein wollen, weil die Eigentümer denken sich noch, ich bin doch nicht bescheuert züchte mir den Protest sozusagen in der Fläche selber heran. Und deshalb dieses Modell, ein Ankermieter, die Kreativgesellschaft, das ist eine städtische Gesellschaft, die haftet, die ist verlässlich sozusagen und die regelt alle Untermietverträge. Also die geht in große Flächen rein, in der Wartenau zum Beispiel oder hier Rothenburgs Ort, da S21, dieses ganze Gebäude. Es gibt inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter die aktuell bespielt, aber es gibt bestimmt so 20 größere Objekte in der ganzen Stadt, im Innenstadtbereich, aber auch außerhalb, wo eine Vielzahl von Künstlern und Kreativen über Untermietverträge dann eben arbeiten können. Auch teilweise ganz lange. Also ich war jetzt gerade letzten Freitag tatsächlich in der Wartenau und habe dann, da sind dann Künstler, da sind Games-Entwickler, da sind Theaterleute, da ist ein russisch-deutscher Kulturverein. Also das ist ja total heterogen, wie das genutzt wird, mit Ausstellungsmöglichkeiten, mit Veranstaltungsmöglichkeiten. Genau, und das hat sich eigentlich als Modell ganz gut erwiesen. Und gleichzeitig sind wir auch in so Entwicklungsfeldern, also wie zum Beispiel die Oberhafenquartier, das werdet ihr auch kennen alle, da sind wir natürlich auch langfristig drin. Also dass man guckt, okay, wie kann man so ein Areal organisch entwickeln, nicht am Reißbrett, nicht gleich mit einer fertigen Vision, aber den Rahmen zu setzen, wir nehmen das raus aus dem Masterplan Hafen City und ermöglichen auf diesem Areal günstige Mieten und einen langfristigen, langsamen Prozess, so dass sich die Mieter oder die Akteure, die da vor Ort sind, auch selber wiederum aussuchen können, wer da als nächstes mit reinkommt. Also das wird sozusagen Schritt für Schritt und Halle für Halle belegt und ja, hat ja auch ganz unterschiedliche Nutzungen inzwischen. Auch wechselnde, inzwischen ist die Hobenkirk da und zieht auch wieder ganz andere Leute dann an. Also das ist so eine, das, da musst du hingehen, das ist genau dein Ding, glaube ich. Ja, okay, gut. Hobenkirk. Ja, also genau, regionale Küche letztlich, ach, nordische, okay, cool. Küche, und aber wahnsinnig schön gestaltet, mit so einer Markthalle noch dazu, mit Produkten.
Ich bin ganz beeindruckt, weil ich jetzt öfter das Wort, nicht nur in deiner eigenen Vita, sondern auch jetzt in der Beschreibung dessen, langsam gehört habe. Also, dass sich etwas langsam, organisch entwickeln darf. Und das passt ja überhaupt nicht eben zu der Schnelllebigkeit, nicht nur von Gesellschaft, sondern auch von Wirtschaft, mit denen man ja dann verhandeln muss, zusammen. Ist das ein... Wie kriegt ihr diesen Tanz hin?
Also bei den verschiedenen so Cross-Innovation-Hub-Geschichten, da hat sich das tatsächlich einfach über, also man bleibt dran, man macht auch kleinere Formate, wo man schnellere Ergebnisse erzielen kann. Also man muss die Leute sozusagen langsam heranführen, dass man auch erstmal einen Tag nur macht und dann versteht, okay, man könnte das auch auf einen dreimonatigen Prozess strecken mit anderen Ergebnissen. Und so funktioniert das Stück für Stück. Was uns tatsächlich so ein bisschen geholfen hat, ist, und das darf man aber gar nicht sagen, aber das ist tatsächlich, sind diese extremen Umwälzungen der letzten Jahre. Ne? Also durch die Corona-Pandemie waren letztlich wahnsinnig viele Unternehmen, aber auch Institutionen von einem Tag auf den nächsten vor der Herausforderung, alles anders machen zu müssen und nicht zu wissen, wie. Und in diese Lücke sind wir tatsächlich reingesprungen ganz oft. Und haben dann auch wir haben so ein Emergency Lab entwickelt damals, um ganz schnell zum Beispiel einem Logistikunternehmen zu helfen, jetzt diese Logistikkette anders aufzuschlüsseln, trotzdem Kontakt zu den Kunden zu halten, auch wenn gar keine Waren mehr transportiert werden, weil keiner mehr diese Waren braucht, weil keine Veranstaltungen mehr stattfinden zum Beispiel oder so. Oder wie kann man eine Ausstellung besuchen, ohne live vor Ort zu sein? Es durften keine Leute mehr in die Räume, aber wie kann man trotzdem sozusagen diesen Kontakt halten und das spielte uns dann so ein bisschen in die Hände. Das will man gar nicht so laut sagen, aber es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, sowohl in der Kulturszene, die ja auch manchmal sehr auf eingefahrenen Wegen läuft, als auch in der klassischen Wirtschaft, als auch natürlich in der Verwaltung, alle sind wirklich, haben sich um 180 Grad gedreht und haben von jetzt auf gleich gelernt, wie es digital funktionieren kann, wie die Prozesse anders laufen müssen. Das ist der große Mehrwert. Also, und ich glaube, diesen Schwung, diese Dynamik oder diese Chance, die Perspektive wirklich mal zu wechseln, ganz schnell, und die Komfortzone zu verlassen und es einfach anders zu machen, das muss man echt üben. Also das ist tatsächlich so ein Training, das man im Alltag auch beibehalten sollte, auch wenn vielleicht eines Tages wieder alles in geordneten Bahnen läuft, wenngleich ich das gar nicht glaube, weil wir ja von einer Ausnahmesituation jetzt in die nächste gerutscht sind mit dem Krieg und den Folgen für dann eben Ressourcen, die nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und dann haben wir noch das dritte Thema, Klimawandel, was unsere Städte oder überhaupt unsere ganze Gesellschaft vor extreme Herausforderungen stellen wird, in der Frage, wie wir zusammenleben und wie wir arbeiten werden. Und so diese Faktoren werden nicht verschwinden. Also es wird immer extremer. Und ich glaube, dass inzwischen alle kapiert haben, dass man innerhalb seiner Ressortgrenzen nicht weiterkommt. Ja. Also dass es wirklich dieses Schulterschlusses bedarf zwischen unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Kompetenzen und Perspektiven, um gemeinsam diese Lösungen auch für diese gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln. Und das ist tatsächlich ein Haltungswandel, den ich sehr, sehr begrüße. Und da passiert gerade viel. Also das finde ich großartig.
Ja, und du kriegst ja einen großen Teil dazu bei. Jetzt muss ich da noch mal fragen, Pandemie und große Umwälzungsprozesse, also man hat ja schon, und ich bin nicht in der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber man hat halt schon mitgelitten und ich habe gehört auch von vielen, sagen, die Gelder kommen nicht an und nur Geld zu bekommen für jemanden, der eigentlich im Raum gehen muss und üben muss, an der Geige zum Beispiel, das eine ist die Bezahlung, das andere ist, dass du vielleicht dein Handwerk auch verlierst dadurch. Mich würde schon interessieren, ob du uns einen Einblick geben kannst, auch auf Bundesebene, da bist du ja auch in einem Kompetenzzentrum. Was ist denn da so schiefgelaufen und wie können wir das quasi in den nächsten, sagen wir können nicht mehr heizen, die öffentlichen Räume jetzt im Winter? Ist dann wieder sind wieder die Kultur- und Kreativwirtschaft die Ersten und die Kindergärten, die Schulen, die geschlossen werden, weil alles andere wichtiger ist? Oder wie kann man da was ist schiefgelaufen und wie können wir diese Learnings übernehmen, dass das vielleicht gerade nicht mit diesem Teil der Gesellschaft wieder passiert?
Ja, also man muss vielleicht aus zwei Perspektiven gucken. Einmal quasi für die Kultur- und Kreativszene selber, also für die Akteure und dann einmal für die Menschen, die vielleicht, ich sage jetzt mal konsumieren, wenngleich ich das gar nicht mag, weil das reduziert Kultur auf etwas, was man konsumiert. Es ist es ja nicht, sondern es ist tatsächlich ja da, es wird gelebt, es ist eine Form des Diskurses, des alltäglichen Diskurses. Mhm. Aber vielleicht einmal zurück erstmal zu den Kulturproduzenten. Wir haben in der Zeit der Pandemie gelernt, und das ist auch weiterhin ein riesengroßes Thema, dass natürlich die Prekarität oder die soziale Lage von Künstlern und Kreativen einfach katastrophal ist und immer schon war, aber jetzt ist es natürlich zutage getreten. Also in dem Moment, wo dieses Patchwork aus verschiedenen kleinen Aufträgen und Gigs und Netzwerke, die einem irgendwie was zuspielen, wegfällt, in dem Moment, wo keine Live-Veranstaltungen mehr stattfinden konnten, ist für viele, gerade eben freiberufliche Akteure, also die Welt zusammengebrochen, das ist ganz klar. Und dann war auch klar, die sozialen Sicherungssysteme greifen da nicht, also man kriegt eben kein Arbeitslosengeld als Freiberufler und so weiter und so fort. Aber das sind Themen, die sind natürlich schon lange bekannt, aber da arbeitet jetzt die Politik auf Bundes- und Länderebene verstärkt daran, also diese soziale Lage von Künstlern und Kreativen nachhaltig zu verbessern, auch wenn man eben nicht fest angestellt ist, was ja der Großteil nicht ist. Also da tut sich was. Ja. Also auch so eine Honorarmatrix zu entwickeln, um überhaupt mal so ein Gefühl zu haben, was verdient man eigentlich in den verschiedenen Branchen und so weiter. Das passiert jetzt gerade alles und eben auch die sozialen Sicherungssysteme, sowohl im Falle von Erwerbsausfall als auch später im Falle von sozusagen Alter zu verbessern. Das ist die eine Sache. Die andere Geschichte, die natürlich durch Corona so sichtbar geworden ist, und da haben wir auch ganz schön gezittert, ich gucke Hanna jetzt mal an, und diese Eindämmungsverordnung, die dann immer rausgeschossen wurde. Ne? Also wie gehen wir jetzt eigentlich um mit dem ganzen Thema Begegnung und was wird alles verboten? Da fiel ja die Kultur auch über einen langen Zeitraum in die Kategorie von Fitnessstudios, Spielcasinos und Bordellen. Genau. Also das war sozusagen die Rubrik. Und das ist so Freizeitgestaltung, ne? Auf die schöne oder nicht so schöne Art.
Nicht systemrelevant.
So. Genau, nicht systemrelevant. Ja. Und Gottesdienste zum Beispiel waren dann weiterhin erlaubt. Und daran hat sich ja auch so eine große Diskussion entfacht, weil die Frage zum Beispiel, woraus schöpfen wir Sinn? Und warum ist sozusagen ein Gottesdienst sinnvoller oder warum wird das sozusagen erlaubt, um den Menschen noch eine Möglichkeit, Sinn zu schöpfen, zu ermöglichen? Aber eine Kulturinstitution, die vom Hygienekonzept top aufgestellt war, also ein Museum zum Beispiel, da kann man das ja alles regeln, wurde dann geschlossen, oder auch ein Theater. Es waren ja noch in den ersten Monaten nachweislich keine Infektionen in denen, jetzt gucke ich, wie kann diese an die Wallage im Turniertheater. Es waren ja keine Infektionen dort nachzuweisen. Ne? In den Clubs natürlich, ja, Musikclubs und so, das ist klar, das hat ja auch eine Logik, aber ansonsten eben nicht. Und das war eine lange, also eine große Debatte, die wir ja auch geführt haben, und ich glaube, diese Frage nach eben Kultur ist nicht nur Konsum und Freizeitgestaltung und Zerstreuung und so weiter, sondern eben insofern systemrelevant, als dass wir uns über diese Diskussion, diese Begegnung mit vielleicht einer anderen Position ja überhaupt erst quasi herannähern an mögliche Lösungen, also auch wie wir mit dem gesellschaftlichen Miteinander umgehen können und dergleichen mehr. Das ist ja viel mehr als jetzt nur ein Theaterstück sich anzugucken oder sowas. Es geht ja um den gesamten Diskurs dahinter. Mhm. Und das war so ein bisschen, das war wirklich schwierig. Also es war auch schwierig für uns in der Kulturverwaltung, das immer wieder mit den Akteuren zu besprechen, auch zu sagen, nee, ihr dürft jetzt alle gerade nicht mehr spielen, öffnen und so weiter. Ich erinnere mich noch an große Zoom-Calls mit, weiß ich nicht, 130 Leuten, Carsten Droster, und irgendwie dieser Versuch, einen Weg zu finden, um da durchzukommen durch diese Zeit. Aber in der Zeit sind natürlich dann eben auch so andere Programme entstanden. Und das sind so diese Corona-Förderprogramme, von denen ich vorher sprach, wo wir ganz viele Zukunftsstipendien ausgekehrt haben. Oder im letzten Jahr diesen Kultursommer, also einfach sehr viel Geld in Veranstaltungen, die draußen stattgefunden haben. Aktuell läuft die Outdoor-Förderung. Also jetzt finden wieder ganz viele Veranstaltungen statt im Outdoor-Bereich. Also wir versuchen so ein bisschen auch neue Formate anzuschieben, die vielleicht einen anderen Weg gehen. Und wir versuchen natürlich auch, das mögliche Publikum aus seiner Entfremdung von Kultur wieder rauszuholen, weil das ist auch ein Nebeneffekt. Die Menschen haben sich in den letzten 2,5 Jahren abgewöhnt, irgendwo hinzugehen. Also man ist einfach sehr gerne jetzt auch so für sich und
vom Laptop,
vom Laptop oder vom Buch, was ja auch eine schöne Entwicklung ist, aber dieses sich begegnen wollen und können ist nicht mehr so selbstverständlich und ich will das auch gar nicht werten, weil ich bin genauso, also ich habe das auch sehr schätzen gelernt, dieser Rückzug dann auch in die Familie und so weiter, das war in gewisser Weise großartig, aber an anderer Stelle haben wir halt auch viele Kulturschaffende, die kein Publikum mehr haben und die sich tatsächlich auch umorientiert haben, weil sie sich gedacht haben, was soll ich denn noch in dieser Branche, die so volatil ist. Und viele sind ja wirklich in den Pflegebereich gegangen tatsächlich. Oder?
Ja, aber da gehen sie ja auch mit lehnenden Fahnen im Zweifel wieder raus. Weil
auch ja, nicht, auch da ist die Bezahlung miserabel, das stimmt. Aber ja, wir haben wahnsinnig, das hört man ja auch, wahnsinnige Schwierigkeiten, Fachkräfte jetzt zu bekommen für ach so Tontechnik oder Lichttechnik oder dergleichen mehr. Auch weil, nicht nur, weil die Leute ganz gewechselt haben, sondern weil sie auch, und das ist ja vielleicht auch eine gute Entwicklung, weil sie ihre Work-Life-Balance entdeckt haben und sagen, nee, ich reduziere auf 70% und dadurch stehen halt die anderen 30% nicht mehr zur Verfügung und es gibt halt keine anderen Leute, die das übernehmen. Also das ist schon eine interessante Entwicklung, gerade jetzt auch bei, also in der Musikwirtschaft, da wurden ja auch teilweise Musikfestivals am Tag der, also die Gäste waren schon auf dem Feld und es musste abrupt beendet werden, weil nicht genug Security-Personal, weil die einfach nicht gekommen sind, so, ja. Also weil die sich das auch erlauben können inzwischen, einfach zu sagen, ich tauche dann doch nicht auf.
Ja, auch nicht so geil.
Es ist ganz bitter. Also es ist wirklich, sind komische Entwicklungen gerade in diesem ganzen Feld.
Und mit all diesen komischen hast du das Gefühl, in den nächsten Winter, jetzt ich sage jetzt Winter bewusst, weil was weiß ich, welche Infektionen und wie kalt es sein wird und ist man da mit all diesen Learnings gut aufgestellt für?
Wir sind gut aufgestellt darin, schnell zu lernen. Also das ist das
Learning. Gute Antwort.
Nee, wirklich. Also wir sind jetzt alle im Krisenmodus sozusagen geschult. Also es schockt niemanden mehr, dass die Dinge sich verändern werden und dass man nicht weiß, wie diese nächste Spielzeit wird, wenn vielleicht nicht genügend Energie zur Verfügung steht, um einen Raum zu beheizen. Es gab jetzt gerade die Ansage, so Jugendzentren statt der Kulturzentren sollen nicht geschlossen werden, wer weiß, was das alles bedeuten wird, wenn wirklich nicht mehr geheizt werden darf oder kein Strom mehr verbraucht werden darf. Da werden sich jetzt alle Kulturinstitutionen und Orte Konzepte überlegen müssen, genauso auch die öffentliche Verwaltung, die hat auch genauso sich Auflagen auferlegt. Also wir wurden auch schon sozusagen informiert, wie das künftig laufen soll.
19 Grad, ne? Im Moment.
Ja, also einfach genau, weniger heizen, kein Licht, vielleicht wieder doch mehr Homeoffice und so weiter, keine individuellen Kaffeekocher mehr im Büro, also so Kleinkram, ja, aber es wird wirklich durchdacht so. Es wird für alle Felder wird irgendwas sich ausgedacht und alle versuchen jetzt da einen Weg zu finden. Aber ich glaube genau, für die Kulturinstitutionen wird das natürlich nochmal ein ganz anderer Brocken, weil das ist ein ganz anderer Umfang, der dahinter steht. Ja. Und die Inflation, die natürlich auch gleichzeitig noch eine Rolle spielt und dazu führt, dass das Budget, was wir da zur Verfügung stellen, im Kulturhaushalt gar nicht reicht, das ist nochmal die andere Herausforderung. Also es ist wirklich, der Finanzsenator Herr Dressel hat echt richtig schlaflose Nächte, würde ich sagen. Mhm. Ja, weil es wird alles von, es ist ja nicht nur unsere Branche, sind ja alle Branchen.
Ich habe eine große Reihe von Fragen, aber ihr wisst, ihr könnt jederzeit einsteigen, ne? Ja,
genau. Ja. Mhm.
Was meinst du mit Länderorganisation? Also ja. Ja, also ich finde tatsächlich, in Skandinavien gibt es ganz viele Organisationen, an denen man sich orientieren kann. Also zum Beispiel gab es in Dänemark, das gibt es nicht mehr, das hieß das MindLab. Das war eine Organisation, die vor vielen, vielen Jahren schon angefangen hat, zum Beispiel öffentliche Verwaltung anders zu denken und über Ressortgrenzen hinweg eher im Agenturmodell nach Lösungen zu finden. Also zu gucken, okay, wir haben hier Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleichzeitig haben wir das Thema Mobilität, Arbeitszeit, Work-Life-Balance und so weiter. Wie kriegen wir das alles, obwohl das jeweils in unterschiedlichen Ressorts aufgehängt wird, wie kriegen wir da eine Lösung hin und binden die aber alle ein? Und wir sind sozusagen der Knotenpunkt. Also dieses MindLab war so ein bisschen mein Vorbild damals für die Frage des Cross-Innovation Hubs. Mhm. Und dann vielleicht auch in Skandinavien, aber auch zum Beispiel in England, also in UK, diese dritten Orte, also diese Orte für die Öffentlichkeit, diese großen Bibliotheken oder Museen, die kostenfrei sind, in denen man sich aufhalten kann, in denen Services geboten werden, Workshops, in denen die strickenden Omas sitzen, genauso wie die kleinen Kinder, genauso wie der Start-up-Typ, also wo man einfach wirklich super gut ausgestattete Räume für die Bürger, also für die Gesellschaft schafft, die total niedrigschwellig sind, aber deshalb nicht ranzig oder so, sondern ganz, ganz hochwertig.
Dritte Orte ist ja so ein Name.
Also ja, genau.
Super.
Auch in der Stadtentwicklung. Also das versucht man so ein bisschen quasi, es gibt die privaten Räume natürlich, es gibt öffentliche Räume, aber es gibt so dritte Orte, die einfach, die auch einen in gewisser Weise geschützten, aber doch semi-öffentlichen Raum bieten, um sich auszutauschen, um sich zu begegnen, um zu arbeiten, zu agieren. In gewisser Weise ist dieser Raum ja auch quasi dann ein dritter Ort, wenn man so will, weil er einen unabhängigen Ort anbietet, um sich zu treffen, zu begegnen, auszutauschen. Mhm. Ja. Ja, natürlich. Also ja.
Wahrscheinlich muss.
Also teilweise komplett neue, riesige Komplexe in Aarhus zum Beispiel oder in Helsinki kann man sich das ganz gut angucken. Also riesige, so komplexe Bibliothek, Community Center, verschiedene Werkstatträume und so weiter. Das ist Skandinavien, genau. In Aarhus und in Helsinki das Udi. Aarhus ist in Dänemark. Genau, in Aarhus ist das in Dänemark. Hm?
Nein, dritte Orte ist der Begriff gegenüber privaten und öffentlichen Einrichtungen. Orte kannst du auch.
Genau, und es gibt aber zum Beispiel sowas wie so öffentliche Bibliotheken. Also wir haben ja hier auch die öffentlichen Bücherhallen, die sind aber noch nicht so. Die werden ja, und die werden jetzt aber auch umgebaut. Es soll ja ein Haus der digitalen Welt entstehen in Hamburg. Das ist dann,
ja,
das ist noch nicht ganz klar. Das ist alles noch offen. Also es ist wahrscheinlich an einem neuen Ort, aber es ist noch nicht entschieden. Aber dieses Haus der digitalen Welt wird diese öffentlichen Bücherhallen quasi auch mit anbinden, aber gleichzeitig eben auch nach dem Vorbild dieser skandinavischen Modelle wirklich Räume schaffen, wo man sich anders aufhalten kann und auch nicht nur zu festen Öffnungszeiten, sondern eventuell auch durchgehend. Oder ich weiß nicht, das MKG haben doch auch mal so einen Versuch gemacht, dass sie einfach ihr Foyer zur Verfügung gestellt haben, als quasi Ort, wo jeder sich treffen konnte, arbeiten konnte, kochen konnte und so weiter. Ich bin gewiss, das war doch so ein,
wie heißt das?
Ich weiß nicht mehr, wie das, ja.
Ach so.
Ja. Also das, ja.
Da wollte ich vielleicht auch mal Werbung machen für den Zwischenraum. Und zwar den Zwischenraum im Mark-Museum.
Im Mark,
Wir haben auch mit Corona-Pandemie einen Zwischenraum gegründet. Und der ist auch so frei nutzbar.
Ach, schön.
Ja, gut. Dann, genau. Es kommt jetzt überall.
Es gibt
Ja, genau. Der Headless bietet nämlich auch den Zwischenraum an. Das haben Sie genau. Ja. Und wie ist jetzt gerade diese die dritten Orte, das fasziniert mich auch sehr und fragt mich auch oft, ne, weil meistens ist ja, wenn man sich trifft, auch für Jugendliche, unsere Nachbarin, die 18 geworden ist, also die Tochter unserer Nachbarn, die 18 geworden ist, der Betrag an Taschengeld und Geld, was sie verdient über Kellnern, den sie ausgibt, um essen zu gehen und in Cafés zu gehen, ist exorbitant höher, als ich den in meiner Jugend ausgegeben habe. Einfach weil das ist also ein Treffen miteinander, ist meistens mit Konsum mittlerweile verbunden und sei es jetzt eben Essen und Trinken, was ja auch wunderbar ist. Die Essen verbindet ja auch. Und da habe ich mich schon auch gefragt, als ich die Zahl hörte, dachte ich, sag mal, stimmt, wo geht die eigentlich sonst noch hin? Also mir fiel dann noch Sport ein tatsächlich, solche dritten Orte zu schaffen und zu investieren. Das hat ja viel mit Geld und Kapital und der Willingness einer Stadt und eines Landes zu tun, steht aber ja auch in Konkurrenz mit Wohnraumverknappung. Wenn ich dich jetzt gerade gehört habe, in Helsinki ein Riesenkomplex,
ja,
dann fragt man sich ja vielleicht auch, wie viele könnten in diesem Riesenkomplex wohnen? Also gibt es da...
Nee, aber das ist ja inzwischen in der Stadtentwicklung sehr gut austariert. Also ich bin zum Beispiel jetzt in so einer Prozessgruppe dabei, um diesen neuen Stadtteil Oberbillwerder kulturell und sozial so aufzustellen, dass es eben nicht nur Wohnen oder nicht nur Arbeiten ist, sondern eben genau diese Räume von vornherein mitgeplant werden, wo soziale Aktivitäten, Begegnungen ermöglicht werden eben und eben auch Kultur im weitesten Sinne, also auch eben Übungsräume, Workspaces und so weiter, aber eben auch Räume, um dort Veranstaltungen zu machen und dergleichen mehr. Und das ist total spannend, dieser Prozess, wenn man wirklich jetzt mal guckt, okay, da ist jetzt einfach ein Feld und wie wird ein ganzer Stadtteil geplant mit all diesen verschiedenen Nutzungsanforderungen und Bildung natürlich, Schulen, Kindergärten, Mobility Hubs, wo die wichtigsten Nahversorgungsgeschichten dann zu finden sind, wie macht man das Ganze autofrei, wie macht man das Ganze bewegungsintensiv, also es ist so eine Active City, die da geplant wird quasi, wo die Leute einfach wieder mehr auch Naherholungsgebiete vorfinden. Und das ist total spannend. Also auch die Frage, wie kann man so frühzeitig Räume definieren, die dauerhaft kostengünstig bleiben, dauerhaft auch für solch eine zum Beispiel kulturelle, niedrigschwellige Nutzung vorgesehen sind, ohne jetzt schon zu wissen, was in 10 Jahren überhaupt Kultur da sein wird, also was wir eigentlich genau brauchen werden und was dann wichtig ist. Und das ist ein total interessanter Prozess, weil wir natürlich den Stadtplanern da auch oft keine Antworten geben können. Also was genau soll da drin sein? Wir können eigentlich nur sagen, wir brauchen diese Fläche und die muss irgendwie freigehalten werden. Und wir müssen auch in den Prozess der Entwicklung eines solchen Stadtraums auch im Vorfeld schon mit kulturellen Techniken arbeiten. Also schon im Vorfeld potenzielle Nutzer immer wieder über andere Formate einbinden, gucken, was brauchen die eigentlich, wo geht die Reise hin, wie werden die verschiedenen Kulturen, die da aufeinandertreffen in so einem Stadtteil, der eben nicht homogen, biodeutsch ist, wie geht das miteinander, was sind die Bedürfnisse, also auch des sich Treffens in einem öffentlichen oder semi-öffentlichen Raum, das gibt ja ganz unterschiedliche Formen der Begegnungswünsche sozusagen oder der Kultur des sich Begegnens und miteinander Feierns oder miteinander so. Und das ist echt, es ist ein super spannender Prozess.
Und dann Aushandeln wieder auch.
Ich glaube, ja.
Du hattest auch noch eine Frage.
Ja, ja.
Ja.
Und überlege, oder so meine Frage ist, verstehe das oder gehe davon aus, dass Sie auf der einen Seite Projekte initiieren und auf den Weg bringen, man sich wahrscheinlich auch an Sie wenden kann. Gibt es da auch sowas wie so einen öffentlichen Raum, wo gemeinsam überlegt wird, was könnten denn Projekte sein? Also wo noch gar keine konkrete Idee ist, sondern wo man aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Situationen auch überlegt, so was könnten denn Projekte sein und welche Akteure wären dann interessant, ohne dass es gleich ein Projekt wäre.
Ja, genau. Also
meine Frage war, ist das öffentlich?
Ja.
Ist da Beteiligung?
Ja, es ist öffentlich und jeder kann sich, jeder kann sich quasi mit einer Herausforderung an diesen Cross Innovation Hub wenden und was einbringen. Und dann wird man auch beraten, welches Format dazu am besten passt oder es wird ein neues Format entwickelt. Also das finde ich so das ganz schön. Und wenn man sich so ein bisschen so eine Innovationsförderkulisse anschaut in so einer Stadt oder in einem Land, dann hat man ja verschiedene Instrumente, um zum Beispiel gute Ideen zu befördern und vielleicht auch marktreif werden zu lassen. Und dieser Cross-Innovation Hub, den würde ich immer verorten in einer Vorinnovationsphase. Also sprich dort, wo noch, ja, es ist Sondieren, es ist der Humus sozusagen, es ist, da wuselt alles noch durcheinander, da ist noch gar nichts festgelegt. Und da sind eben auch die Ergebnisse noch nicht klar. Und da werden Leute miteinander zusammengebracht, die sich niemals begegnet werden. Also das heißt, wir kuratieren letztlich auch Begegnungen, indem wir auch sehr genau gucken, okay, Unternehmen XY, weiß ich nicht, ich habe jetzt viel über Medizin gesprochen, die fragen sich eigentlich, wie ist das die Zukunft eines Krankenzimmers künftig? Also wie ist die Zukunft von Krankenhäusern, auch mit Blick auf irgendwelche Superkeime und so weiter? Und dann gucken wir aus dem Pool von Kreativen, wen matchen wir da am besten? Also wer könnte die entsprechenden Kompetenzen mitbringen? Und dann entstehen völlig neue, architektonische, designerische, sonst wie gestalterische Lösungen für genau so eine Fragestellung. Aber genau, das kann ganz individuell geschehen oder wir bündeln das in so großen Formaten, wo wir sagen, okay, das Thema ist Mobilität. Wir fragen uns, wie wird zum Beispiel kreativer Content und mobile Anwendungen, also Mobilität im Sinne von ÖPNV, Fahrzeug, Flugzeug, also wie bewegt man sich künftig von A nach B, nachhaltig, aufgeladen mit auch kulturellem Content gegebenenfalls oder überhaupt Informationen, wie wird das eigentlich zusammengebracht und wie muss das gestaltet werden, wie muss das vielleicht auch familientauglich gemacht werden, das sind dann so die großen Rahmen und dann werden verschiedene Leute zusammen gepoolt und man muss sich auch bewerben als Kreative, also wir haben jetzt ja nicht quasi unser Register, wo wir sagen, okay, die und die Leute nehmen wir, sondern es wird immer ein Thema ausgeschrieben und dann bewerben sich die unterschiedlichen Kreativen und dann gibt es eine Jury. Ich bin auch immer in dieser Jury drin und gucke mir ganz genau an, okay, wir brauchen zwei Leute aus dem Interface-Design, wir brauchen Leute vielleicht auch aus dem Bereich Theater, weil es auch um eine Frage der Inszenierung geht in einem ganz anderen Feld. Wir brauchen Filmer, Musiker, Gamer so oder Marketing, also Markenspezialisten. Und das ist dann ja ein ganz bunter Strauß und dann versuchen wir das so zuzuordnen zu den einzelnen Unternehmen, zu den Fragestellungen. Und das Ganze wird dann begleitet durch einen Moderator oder Facilitator. Es gibt verschiedene Events, wo alle aufeinandertreffen und dann werden die aber auch wieder in ihre Teams geschickt, entweder über eben einen Zeitraum von 3 Monaten in regelmäßigen Abständen oder in kürzeren Etappen. Ja. Da findet man, genau, Cross Innovation, das ist total gut aufbereitet, da findet man auch die Formate alle und inzwischen macht auch die öffentliche Verwaltung, nutzt das zunehmend. Also dass man sich fragt, also zum Beispiel Bezirksamt Wandsbek hat sich dann beraten lassen oder hat das zum Projekt gemacht, wie man Leitsysteme in einem Bezirksamt besser, niedrigschwelliger, also freundlicher für Menschen, die entweder ein körperliches Handicap haben oder ein anderes Handicap oder irgendeine Form von Einschränkung oder der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder was auch immer. Also wie leitet man die Leute sicher durch einen Verwaltungsapparat? Solche Fragen wurden dort dann auch behandelt, genau. Ja. Ja.
Ich habe noch ein Anti-Beispiel für Hamburg. Weil, also es ist wirklich, also ich bin mega beeindruckt, was für einen Einblick uns du auch gibst, in was passiert. Und ich ordne das vieles, was du erzählst, gar nicht nur Kultur- und Kreativwirtschaft zu, was ich so vor meinem inneren Auge sehe, sondern eben Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit. Einfach dieses ganz offene Gestalten von Zukunft damit auch. Also das finde ich sehr beeindruckend. Ein Anti-Beispiel habe ich allerdings, Stichwort Stadtentwicklung, das Thema, das Kunstforum Bucerius hieß es doch, neben dem Rathaus. Wie konnte daraus dieser Konsumtempel entstehen? Ja. Wie konnte das? Also, weil ihr seid anscheinend ja Profis im Verhandeln und auch Preise und subventionierte Preise rauszuholen, dass man eben sagt, nee, wir wollen da eben Kunst oder etwas drin lassen, was für die Allgemeinheit ist und jetzt ist und ich habe überhaupt nichts gegen den Laden, ne? Aber es bricht einem das Herz, wenn man diese Rolltreppen sieht, die dann zu den Unterhosen fahren und so.
How did that happen?
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht genau. Wir waren da leider gar nicht angebunden, weil das ist das dann auch so, so ein Sahnestückchen. Also ja. die Immobilien selber haben wir nicht in unserer Hand.
Genau, und das ist ja wahrscheinlich so schnell in der Privatwirtschaft geblieben.
Ja, aber das ist natürlich schon auch wahrscheinlich mit der Behörde für Stadtentwicklung oder mit der Finanzbehörde alles abgekaspert worden. Und es gibt ja quasi, das ist ja auch Teil eines sogenannten BITs, eines Business Improvement Districts, also Alter Wall, wo letztlich ja die Investoren auch Geld geben, um quasi den ganzen Bereich nochmal anders zu gestalten, aufzuwerten. Da wurde dann auch aus privater Hand diese Werke von Olafur Eliasson aufgestellt. Da gibt es ja so zwei, so also du kannst quasi so in den Himmel gucken, verspiegelt. Ja. Das steht da auch. Also das musst du mal drauf achten. Alter Wall, das eine ist, ja, also das ist genau dabei.
Vielleicht so irritiert von dem Laden, das sieht da ganz nicht.
Ja, nee, das sind tatsächlich, also diese Fragen, wie sich auch öffentlicher Raum, weil das ist ja ein öffentlicher Raum letztlich, ne? Damit beschäftigen wir uns tatsächlich ganz intensiv. Ich bin auch Vorsitzende der Kunstkommission, das ist ein Gremium, was sich mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftigt, also mit der Frage, wie wir eigentlich intervenieren in solche Räume, dauerhaft oder temporär. Und wir haben diese Diskussion viel geführt, auch die Frage, wie kann man eigentlich Einfluss nehmen auf das, was zum Beispiel diese privaten Investoren in ihren Business Improvement Districts dann teilweise aufstellen. Also wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt wollen wir lokale Obstbäume ausstellen, das dürfen die alles machen, weil das ist quasi so ein Deal mit der Stadt, dass sie für diesen Bereich dann auch eine gewisse Gestaltungskraft haben. Und manche stellen ganz schlimme Kunst auf, bei unserem Heuberg, da sind so Särge aufgestellt, das sind dann Sitzbänke vielleicht, aber die sind im Sommer zu heiß, weil nämlich aus irgendeinem Metall und im Winter zu kalt, weil...
Aus irgendeinem Metall.
Genau. Das heißt, sie sind nicht nutzbar und sie sehen aus wie Särge. Und eigentlich sollte, das habe ich dann gelernt, sollten das Goldbarren symbolisieren, weil da ja die Bank auch war, also die heißt ja auch noch die Bank, das ist ja dieses wo ich so auch so denke, oh Leute, hättet ihr euch vielleicht mal irgendwie Kulturkompetenz reinholen können frühzeitig, weil... Das hätte man eigentlich echt anders machen können.
Aber liegt ja im Auge des Betrachters.
Ne? Mit immer
Schönheit und Kunst
und so.
Ja. Ich habe etwas von Gregor Gysi gelernt, was ich ganz interessant fand. Vor Jahren war ich im Kampnagel bei einer Lesung von ihm und bin jetzt gar nicht politisch groß mit dem verwandt, aber er ist natürlich auch ein sehr charismatischer Redner. Und der hat damals eine Geschichte erzählt, als er das erste Mal, die ist mir sehr geblieben und die passt zu unserem Thema, als er das erste Mal aus der DDR ganz jung ist, so als Student oder so, oder ich habe es mir gemerkt, das erste Mal, vielleicht war es auch das zweite, ist er nach Paris ganz aufgeregt gefahren und die Taschen voll Geld, also mit quasi eben nicht, also und hat gesagt, so, also ich gehe ins Louvre und ich schaue mir das an und das an und da fahre ich überall mit der Metro hin und so und stellte dann nach einer Metrofahrt und so einem halben Museumsgang fest, so, ich bin pleite. Und da hat er, also dann sagte er, und das wäre jetzt so das Übertragene für mich, wie viel darf Kunst und Kultur, jetzt haben wir viel über öffentlichen Raum auch gesprochen, wo er einfach zugänglich ist, Artstadt kann ich ja einfach reingehen, ja. Aber wie viel darf das auch kosten unter dem Aspekt, wie viele Leute schließe ich auch davon aus? Und wenn ich an Theater, also an Musik, Theater, alles so bildende Künstler, nee, ist das richtig? Ich bin darstellende Kunst, danke. Denke, dann ist das ja alles schon teuer. Also dann überlege ich auch, wie oft gehe ich im Monat ins Theater oder ins Ballett oder ins Konzert. Aber es soll ja auch teuer sein, weil die Leute richtig bezahlt werden sollen und wiederum leben sollen, gut leben sollen können in einer Stadt wie Hamburg oder London oder so. Wie überlegt ihr euch dieses Thema? Also wen schließen wir aus? Wie können wir aktiv integrieren? Und wie passt das ins Gesamtgefüge von einfach immer teurer werdenden Lebensstandard?
Also die Frage, wen schließen wir aus, die stellen wir uns nicht.
Nein, nicht wen wir ausschließen, sondern das Gegenteil natürlich. Wen schließen wir, weil wir Dinge nicht tun, damit aus? Also was ist die Folge daraus?
Ja, das wird ja, also auch da gucke ich nach England zum Beispiel, da sind ja die Museen alle frei. Ne? Also man geht einfach, man wandert mit seiner mitgebrachten Brottüte in die Tate Modern und setzt sich da auf den Boden und isst einfach.
Und warum nicht hier?
Genau, das ist echt, also das, ich frage mich das tatsächlich, weil das müssen wahrscheinlich die Museumsleute selber auch mitentscheiden und natürlich auch die Kulturverwaltung. Mhm. Ich habe jetzt auf die Museen keinen Zugriff, aber ich fände es schön, wenn es so liefe wie in England, wo dann auch wirklich ganze Familien sich einfach niederlassen und ihr Picknick machen. Und dadurch hast du diese Niedrigschwelligkeit und du hast wirklich Leute aller Generationen und aller Herkünfte, die dort in der Tate Modern sich einfach aufhalten und
sind. Den dritten Ort.
Und das ist so, genau, das ist dann wieder der dritte Ort, ebenso in diesen öffentlichen Bibliotheken plus Community Center plus etc. Das wäre eine wunderbare Vision, finde ich, für auch deutsche Museen. Es gibt ja auch manchmal so Versuche, dann wird das manchmal gemacht, ne, dass man einen Tag lang alle Museen öffnet, an einem bestimmten Tag, am Reformationstag ist das jetzt immer. Aber das ist natürlich dann auch nur so punktuell. Dann strömt da ein Tross von Leuten durch,
die vielleicht genervt.
Ja, und ist dann auch ein bisschen, genau. Oder man sieht, man ist dann abgelenkt von so vielen sozialen Kontakten, man sieht die Kunst nicht mehr. Aber ich finde es als Vision, als Anspruch richtig, dass man sagt, bestimmte Bereiche sind einfach frei für die Öffentlichkeit, egal wie teuer sie sind. Also das muss sich dann Gesellschaft eben auch leisten. Ansonsten haben wir natürlich in den aktuellen Kulturinstitutionen immer verschiedene Staffelpreise für verschiedene Gruppen und so weiter. Und es gibt natürlich auch jede Institution macht sich Gedanken um ihr Vermittlungskonzept, wird auch in anderen Zeiten immer wieder Sachen anbieten, also jetzt jenseits vielleicht der regulären Abendprogramme, aber tagsüber, wie man zum Beispiel Schulklassen anders einbindet in Aufführungen, sowohl als Zuschauer als auch als Mitproduzent. Solche Dinge, das passiert ja alles, also da passiert ja ganz, ganz viel. Das ist vielleicht nicht immer sichtbar, aber ja.
Wahrscheinlich ist es am Ende eine Bundfrage, das kannst du ja mal mitnehmen in dein Kompetenzzentrum Kunst und Kreativwirtschaft.
Ja, Kultur ist ja Ländersache, ne?
Da sind wir wieder bei dem Thema, ja, stimmt.
Das ist ja auch da kann der Bund was sagen, aber
gut, aber wenn jetzt Herr Scholz entscheiden würde, wir bezahlen alle Eintrittsgelder einfach pauschal, dann kann der Bund es schon, weil dann sagt ihr als Hamburg auch nicht nein.
Dann sagt der Herr Lindner, okay,
stimmt. Die Herren wieder.
Nee, aber klar, man könnte die Gasumlage kann man natürlich auch auf Kulturumlage oder so ummünzen. Also könnte man alles machen, ja, wenn man wollte.
Ja. Wir neigen uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen, aber ich will gar nicht vorauseilen. Hat noch jemand eine Frage bei diesen tollen Einblicken? Dann stelle ich.
Ja,
gerne. Nicht zu den Fragen, sondern eher so ein Gedanke und vielleicht auch noch eine Frage. Sie haben ja erzählt, dass Sie von Berlin hier gekommen sind. Ich habe auch einen Bezug zu Berlin und bin immer wieder erstaunt, wie das in Berlin gelingt. Ich weiß nicht genau warum, dass in den Kulturinstitutionen oder auch in den Veranstaltungen, die da sind, eine große Breite an Generationen vertreten ist. Mhm. Und wenn ich mich hier in Hamburg aufhalte, dann habe ich immer das Gefühl, es geht. Diese Mischung ist überhaupt nicht so vorhanden.
In München auch nicht.
In den staatlichen, also in Kulturinstitutionen, gibt es dann immer so die speziellen Veranstaltungen für die jungen Leute.
Ja.
Mir geht es dann immer so, ich würde am liebsten bitte dahin gehen, aber die nehmen mich nicht. So, und meine Überlegung ist, beim Thema Innovation Hub, oder überhaupt bei diesem Thema, über das wir heute reden, fände ich zum Beispiel, den generationsübergreifenden Aspekt so total wichtig. Und ich habe in den letzten Jahren vorrangig mit jungen Leuten zusammengearbeitet, habe das als eine riesige Bereicherung erlebt. Und ich möchte bitte nicht, dass es aufhört. Und ich glaube, dass auch die jungen Leute das erlebt haben. Ich finde, dass, also natürlich wird darüber immer geredet, dass das wichtig ist, aber ich habe das Gefühl, dass es an vielen Stellen nicht wirklich im Blick ist, sondern wenn dann eher auch mit zufällig passiert oder immer eher so der Blick ist, wir müssen gucken, dass die Jungen da auch mit reinkommen. Mhm. Oder das Innovation Hub ist dann nur für die Jungen, weil die Alten ja nichts mehr mit digital zu tun. Und da wäre so meine Überlegung, gibt es da was in die, denken Sie das mit, gibt es da was in die, also wirklich mit diesem Fokus, oder ist das ein Querschnittsthema oder wie gehen Sie damit?
Ja, also beim Cross Innovation Hub selber zum Beispiel haben wir auch ein Format, das nennt sich Cross Innovation Class, da arbeiten da bringen wir Studierende zusammen mit eben zum Beispiel Wissenschaftlern und Akteuren aus der klassischen Wirtschaft. Also da versuchen wir quasi diesen Brückenschlag zu machen, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Und das ist immer total fruchtbar, weil, wie Sie auch sagen, da kommen total neue Perspektiven mit rein, die die etablierten Wissenschaftler so nicht kennen und auch die klassischen Unternehmer nicht. Und da können sich dann zum Beispiel Studierende verschiedener Hochschulen wirklich austoben. Und das wird alles angeleitet natürlich auch und dann auch gegebenenfalls weitergeführt. Aber das Thema an sich, also dieses generationenübergreifende Funktionieren miteinander, nicht nur funktionieren, sondern wirklich Mehrwert generieren, und das könnte man tatsächlich mal als Thema auch nehmen, finde ich. Das finde ich einen ganz schönen Aspekt, weil das ist ja immer ein Thema. Letztlich, wir sind immer ein Konglomerat in einer Gesellschaft aus ganz unterschiedlichen Generationen und Herkünften. Dann, ja. Also das finde ich einen schönen Impuls. Wir haben das natürlich in Kulturinstitutionen, da wird ja für verschiedene Felder sozusagen was gemacht, aber dieses Übergreifende ist jetzt nicht unbedingt das maßgebliche Thema.
Ich finde, im Zusammenhang mit dem Aspekt der Digitalisierung ist das nochmal ein Thema wichtiger, weil ich glaube, wenn man sich selber in der Richtung weiterentwickelt, ist man dann eben auch alone.
Genau, das ist auch dieses Haus der digitalen Welt, das soll auch so sein. Ne? Also deshalb auch da wieder der Blick nach Skandinavien, zu gucken, dass man alle abholt. Also sowohl die sich analog vielleicht noch ein Buch ausleihen wollen, als auch die gar nicht mehr wissen, wie sich ein Buch anfühlt. Ja.
Guter Impuls. Ich hatte hier einen Schülersalon auch mal. Das war auch ganz anders. Es war eine Schulklasse aus Kiel da, eine 11. oder 12. bin ich mir nicht sicher. Und damit auch schon weiter, nicht ganz jung, und die hatten auch wirklich Interesse. Und da hatte ich mit einem Lehrer, der aber auch Musiker ist und so, also der auch so ein bisschen hybrid arbeitet, gesprochen. Das war ganz toll. Und da kommt eine ganz andere Resonanz auch zurück und Ideen und Fragen und mal natürlich viel Gekicher und so, was man noch selber erkennt, aber mal auch sehr zukunftsgerichtet. Das hat mich schon sehr wahrgenommen. Ich bin Gastdozentin am KIT, Karlsruher Institute of Technology, und da spreche ich mit den Studienabgängern, also die kurz vorm Eintritt in die Arbeitswelt sind, über neue Arbeitsmodelle. Und die sind nur 10 bis 13 Jahre jünger als ich. Also ich fühle mich denen eigentlich, aber trotzdem schon die 10 bis 13 Jahre, merke ich, da unterscheidet uns was. Da sind wir auch komplementär, da wächst irgendwie was. Also das stimmt, das ist eine Dynamik, die man so gerne in der eigenen Blase ja dann auch unterschätzt. Ja. Wenn man, ja. Gut, dann muss man halt Kinder kriegen. Genau. ich habe die eine ganz kurze Frage, aber das ist die Brückenschlag, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar, das war bei der Eröffnung vom Eden. Das ist ein Coworking Space for Visionary Women hier in Hamburg. Ein ganz, ganz toller Raum, den ihr als Behörde auch unterstützt habt finanziell. Und da war der Kultursenator Broster da. Und als er seine Rede hielt, der ein wirklich, wirklich guter Redner ist, oder er hat gute Redner-Schreiber, also eins von beiden, man ist auf jeden Fall fasziniert. Ich habe gestern eine wieder gehört, und das haut er so aus der, ohne irgendwas in der Hand zu halten, wie ich jetzt. Und dann lehnte sich meine Tischnachbarin zu mir rüber, als er sprach, und sagte, ohne die Frauen neben dem geht gar nichts. Bei dem und das warst du. sie hat auch gesagt, und ohne die Frauen neben dem geht gar nichts generell, aber er sagte auch, dieses Projekt hätte nie geklappt, ohne Inga. Und stimmt das?
Also ich würde das
erste. Hinter jedem Mann eine Schlange.
Ja, das stimmt ja nicht. Wir haben ein Heer von super coolen Referentinnen, Referenten, die alle für ihr jeweiliges Feld alles tun. Also super engagierte Leute. Und ich mache ja nur den Bereich Kreativwirtschaft und eben bildende Kunst, Design und sowas. Also das ist dann so ein Feld.
Aber als Kultursenator
wesentlich. Ja, aber tatsächlich ist das so, bei Eden war das so, dass die wären nicht durchgekommen. Das war so eine von diesen Anfragen, also wo irgendjemand so eine Mail schreibt, so wir sind irgendwie 3 Leute und wir wollten gerne einen neuen Ort gründen und eigentlich brauchen wir Geld, und dann sagen eigentlich alle immer schon, um Gottes Willen, also wir haben kein Geld für neue Orte, wir haben eher Probleme, die bestehenden schon überhaupt ausreichend zu finanzieren. Und dann wurde das so hin und her geschoben und ist dann bei mir gelandet. Dann habe ich gesagt, okay, komm doch mal einfach vorbei, dass wir uns kennenlernen. Und dann kamen halt, ich weiß das noch, dann sind die zu mir in die Kulturbüro gekommen, die 3 Gründerinnen von Eden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist Kübra Gümüşay, eine ganz tolle Intellektuelle, kurdischer Herkunft, ne, glaube ich. Also mit Kopftuch und ganz traditionell gekleidet. Also das lebt sie auch sehr.
Aber sehr moderne Feministin.
Genau, und krasse Feministin, also wirklich, genau. Dann Wanjiru Aufmann, eine Musikerin mit kenianischen Wurzeln, Sängerin, und wirklich Flamboyant. Und dann eben Jessica Louis, eine Markenstrategin hier aus Hamburg. Und diese drei kamen dann den Gang runter und ich dachte nur so, okay, wow, ich glaube, das wird was. Also ich glaube, da war schon so eine Energie zwischen diesen drei Frauen und die kamen bei mir rein, kichernd, gackernd und dann haben die losgelegt und haben wirklich die guten Thesen rausgehauen. Gleichzeitig diesen ganzen Zusammenhalt, diesen zwischenmenschlichen Zusammenhalt, dieses auch das Thema Feminismus neu zu framen und zu sagen, wir wollen ja niemanden ausschließen und wir sind ja auch gar nicht gegen Männer übrigens, wir finden Männer großartig und es ist ganz, ganz, und wir haben auch alle unsere Männer und so weiter. Und unsere Söhne und so. Aber wir wollen einfach diesem ganzen Thema einen zeitgemäßen Raum geben und das wirklich anders spielen, zeitgemäßer spielen. Und dann haben die das Konzept vorgestellt und haben gesagt, okay, pass auf, dann bringe ich euch jetzt erstmal, ihr müsst mit eurer Energie, müsst ihr euch dem Senator vorstellen und der Staatsrätin Jana Schiedek, weil die auch sehr auf Gleichstellung und so fokussiert ist. Dann habe ich das eingetütet, dann habe ich einfach gesagt, okay, Carsten Broster, das muss passieren, dieses Treffen muss passieren. Und dann macht er das ja auch. Also er ist ja dann auch sehr beeinflussbar. Und dann haben die ihren Pitch da gemacht und dann war er sofort, das habe ich dann auch gemerkt, ich kenne ihn jetzt auch so ein bisschen, ich habe schon so gemerkt, okay, es knistert bei ihm in den Synapsen. Mhm, und er war total aufgeregt und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen 100.000 Euro. Um das Ding an den Start zu kriegen. Es gab kein 100.000 Euro in dem Haushalt. Und er hat so, man nennt das immer den sogenannten Feuerwehrtopf, wo er quasi so ein bisschen Geld, wenn irgendwie Notfall ist, dann hat er gesagt, okay, wir machen das. Ich glaube dran. Und
es ist so toll geworden.
Ja, es ist also wirklich toll geworden.
Nicht nur durch eure Gelder, durch eure natürlich auch, aber es ist so toll.
Genau, die geworden. Haben dann nochmal mehr Geld bekommen, auch aus so einem Sanierungsfonds nochmal 100.000, glaube ich. Und dadurch haben die in einen wahnsinnig guten Ort geschaffen. Also das würde ich jedem empfehlen. Und es ist wirklich ein tolles Netzwerk, einfach eine ganz krasse Community. Eden, also E-E-D-E-N, Wiedergaben Eden.
Ja. Stresemannstraße, in so einem Hinterhof. Also es ist nicht nur, weil auch eine Designerin dabei ist, es ist auch so schön, der Ort. Es ist wirklich schön geistig.
Kann man da sein. Ja,
also das, aber danke für den Einblick und siehst du, dann bist du doch Ermöglicherin ganz.
Ja, ganz, ich glaube, dass man in diesen Verwaltungen immer Leute braucht, die dann aus diesen Schubladen rausgucken. Also die meisten gucken ja, okay, haben wir ein Förderprogramm für dieses und jenes, wenn nicht, dann geht halt nicht. Mhm. Und ich habe so als ich dann gemerkt habe, okay, so ist die Haltung, habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich möchte ein neues Format ausprobieren, dann soll der zu mir kommen einfach und dann gucken wir, was möglich ist. Und so sind so ein paar, also auch die Indicon zum Beispiel, die macht nächste Woche eröffnet die wieder, diesmal in der Hammer Brooklyn, also früher waren die immer Oma, das ist so eine Messe für unabhängige Magazine, ganz tolles Nischenprodukt, ganz tolle Nischenkultur. Oder damals die Producers Art Fair, das war auch so ein Ding, also die waren ja auch lange dann auch im Kraftwerk Wille und so und haben es dann irgendwann wieder zerstreut. Das waren immer alles so Formate, da gab es keine Töpfe für, die hätten überhaupt keine Chance gehabt. Aber dann guckt man halt, okay, begleitet man das, wie vernetzt man die und irgendwo findet man ja immer was, wenn man will.
Oder wenn man Inga ist.
Also, ja, weiß ich nicht, aber wenn man will. Also es gibt andere Leute, die wollen das ja auch. Also ich bin ja nicht die Einzige, die
Ja. Super. Ja, also meine letzte Frage, die ich... nein, dann frag dich.
Ich würde gerne nochmal hier auf das Lokale zurückkommen und diese Leerstandsbelegungen. Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass eben wenn Leerstände, weiß nicht, viele von euch sind wahrscheinlich auch hier auf der Gegend, die Sparda-Bank zum Beispiel, ich glaube, die ist jetzt seit 5 Jahren weg hier von der Ecke Grindelhof, Grindelallee. Da war vor 15 Jahren ja noch Rhin-Rosé drin, das war für die Belebung des Stadtteils tatsächlich ein spannendes Geschäft. Dann kamen Banken, also die Sparda Bank, die ist abgewandert, viele Banken hier, es gibt ja auch in der Hand keine Bank mehr im ganzen Stadtteil. Aber die Leerstände. Und wir als Stadtteilverein haben es bisher nicht geschafft, da eine Zwischennutzung zu kreieren. Im Gegenteil, die Kreativgesellschaft kam an uns ran und hat gesagt, mach doch mal bitte. Jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, wie schwierig das für unter einer ist, die Immobilienbranche dann doch dazu zu überzeugen, dass das für den, also auch für den Standort und Immobilienwert, also vielen Immobilienbesitzern ist es ja inzwischen auch klar, wertvoll das ist, dass da nicht Leerstand, sondern eine belegte Zwischennutzung ist, aber trotzdem, wie können Sie helfen, dass trotzdem so etwas passiert? Oder wir finden das ja total schön, ja, auch die Findelallee ist auch einer Ihrer dauerhaften Pop-up-Kulturstores, deshalb ein bisschen versteckt und wir würden uns durchaus wünschen, dass da mehr Kooperation und auch gemeinsame Werbung läuft. Aber genau, dass das irgendwie noch stärker matcht, sage ich mal.
Ja, also man muss natürlich einmal gucken, wer sind die Eigentümer dieser ganzen Flächen? Das ist ja die, das ist ja
das sozusagen. Das steht ja groß dran. Also es steht ja groß dran, die Verwaltung, und wir möchten vermieten, steht da ja seit 5 Jahren in großen Lettern.
Und zum Beispiel in diesem Jahr hätte man jetzt wirklich ein super großes finanzielles Tool auch zur Hand noch bis Ende des Jahres. Das ist natürlich jetzt ein bisschen
kurzfristig. Ja, gut, aber genau, das ist ja die Frage. Wir haben mit denen gesprochen, wir haben die angefragt. So, aber,
okay.
Da brauchen wir halt ganz andere Unterstützung von den
Verhandlern,
ja. Ja. Ne, die dann sagen, jo, das ist ein wichtiger strategischer Punkt für den Stadtteil, diese Ecke. Das wünschen wir uns auch. Also ich sag mal, ähnlich wie vielleicht da in der BIT, bei der BIT regieren, aber dann nochmal eben ganz andere fiskalische Regeln.
Ja, klar.
Hier ist es aber der freie Markt und also wir haben eben hier gesprochen oder du über die Dörfer und so. Ich selber war auch tätig in Eidelstedt, in Schnelsen, in Lockstedt. Das zählt vielleicht schon so unter Dörfer, ne, was da an Leerständen ist und nicht belebt wird. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema irgendwie.
Ja. Also genau, auf jeden Fall, ich kann das jetzt nicht konkret für diesen Fall, aber man muss einfach wissen, wer sind letztlich die Entscheider und dann hilft es tatsächlich manchmal, das haben wir jetzt auch mit dem Karstadt Sport, wir sind sehr lange dran geblieben und haben auch immer wieder versucht, von der städtischer Seite zu mobilisieren, mit Nachdruck dafür zu werben. Es war ein ganz langer Prozess, die zu überzeugen, dass sie diese Flächen freigeben für Kultur- und Kreativwirtschaft. Und man wird diesen Aufwand nicht machen für eine Fläche mit einem kleinen Eigentümer sozusagen. Also es lohnt sich natürlich erst dann, wenn man weiß, okay, hier ist zum Beispiel ein Stadtteil mit verschiedenen Flächen, vielleicht sogar einige in einiger Hand, dann kann man solche Verhandlungen führen. Es wird, also da muss man eben auch ein bisschen gucken, Aufwand und Ertrag. Ne? Also die Leute oder die Kreativgesellschaft wird sich nicht reinhängen bei ganz kleinen Ladenlokalen. Die wird eher gucken, kriegen wir einen großen Block an Fläche gebündelt und dann kann man damit in die Verhandlungen gehen. Deshalb, also wir können ja nochmal bilateral darüber sprechen, vielleicht einfach.
Ja, ich habe die letzte Frage, die ich stelle, und bei dir bin ich natürlich besonders gespannt auf das vermutlich positive Resümee, ist immer eine selbstkritische, und zwar, wir sitzen hier jetzt bei bestem Wetter in Hamburg, leisten uns gutes Frühstück, sitzen zusammen und denken gemeinsam nach, also Salonkultur, auch jetzt kostet sie was und stehen früh auf, ist das dieses Zusammenkommen, diese Räume zu öffnen, dieses gemeinsame Denken und Sprechen und im Kopf hin und her schieben, ist das ein First World Problem oder würdest du sagen, nein, es ist essentiell für die Entwicklung von Individuum und Kollektiv?
Es ist gar kein, also es ist ja in jeder Welt gibt es ja diese Räume, die sind vielleicht dann nicht so gestaltet, aber ich glaube, das ist ein völlig natürliches Bedürfnis von Menschen, dass sie zusammentreffen, ob jetzt unter einem Baum in der Mitte eines Marktplatzes, wie in anderen Kulturen, oder hier in so einem Café, etwas organisierter und so weiter. Aber ich glaube, dieser Zusammenkunft, Austausch, Diskurs, ist ja die, sagen, der Kitt der Gesellschaft. Ja. Ohne das geht es nicht.
Ja.